SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Werner, was war nochmal so wichtig, dass du mich aus meinem Urlaub ins Studio zitierst an einem Freitag?
Das war viel wichtiger, da hätte ich noch ganz andere Leute zitiert.
Okay, ja.
Also das war Montag der Weltklimabericht, der nach 7 Jahren neu vorgestellt worden ist. Das ist das Kompendium in Sachen Klimaforschung. Das ist der Stand, das ist die Währung für die nächsten Jahre. Mhm.
Darum zeichnen wir brandaktuell auf. Also du sagst es, der erste Teil des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats kam raus. Darüber wollen wir reden, aber auch über den Weltklimarat als solches. Also wer ist das überhaupt? Da gibt es auch Kritik an der Institution, wollen wir auch kurz drüber reden. Fangen wir doch einfach mal an. Vielleicht ist das Unspannendste, dann können wir das Spannende nach hinten schieben. Wer ist eigentlich der Weltklimarat und vielleicht auch welche Kritik gibt es daran? Ich kann auf jeden Fall schon mal glänzen. Ich habe es geübt mit Intergovernmental Panel on Climate Change, also IPCC, darum sagt man das auch so auf Englisch, der Weltklimarat. 1988 gegründet, vor gut 30 Jahren, als eine Institution der Vereinten Nationen. Jetzt ist die Frage, reite ich da jetzt einfach durch und sag dir, was ich über den Weltklimarat weiß oder möchtest du hier einsteigen?
Ja, also in der Tat, die Mutterorganisation sozusagen sind die Weltmeteorologieorganisation, WMO, und die Weltumweltorganisation UNEP. Die sind beauftragt worden damals für die Politiker aus diesen 195 Staaten, die das gegründet haben, Politikberatung zu machen. Diese Politiker haben gesagt, Mensch Leute, wir hören da immer was von Klimawandel, haben keine Ahnung, ob das ernst ist und welche Folgen das hat. Macht uns doch mal einen Bericht. Das war im Grunde die Urmutter dieser ganzen Bestrebung und sagt uns doch am besten auch gleich, was wir tun sollen. Und daraus ist diese Konstruktion zwischen Wissenschaft und Politik entstanden.
Und ich finde, das ist sehr entscheidend. Also diese Berichte sollen die Politik unterstützen, also wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu treffen. Ja. Sie zeigen dann immer Handlungsoptionen auf und auch deren Konsequenzen, weil jedem Bericht folgt ja auch eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger mit Handlungsoptionen.
Und übrigens, nur an dieser Zusammenfassung wirkt die Politik dann auch mit. Das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen. Also der Prozess ist so, dass man den nächsten Bericht sozusagen anstößt, kaum ist der jetzige raus. Dann werden Autoren gesucht, da können die Staaten Vorschläge machen, aber die Wissenschaft organisiert sich da auch selbst und es sind ganz, ganz viele Leute beteiligt. Nur an diesem ersten Teilbericht des 6. Sachstandsberichts sind es über 230 Hauptautoren.
Ja.
Und die sind aber auch nur wirklich die, die es zusammenschreiben sozusagen. Sobald die den Stand der Wissenschaft 14.000 Studien ausgewertet haben, zusammengefasst werden haben, gehen die in einen Prozess, in dem sie diesen ersten Entwurf an Tausende von Menschen schicken, die sagen, ich habe dazu was zu sagen. Da kann man sich also auch bewerben und sagen, ich hätte da mal was zu sagen, schickt mir doch mal so einen Entwurf. Und dann können Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Herkunft sich dazu äußern. Und dann geht das wieder zurück und das macht so ein paar Runden. Und dann wird das mit aufgenommen oder es wird im wissenschaftlichen Diskurs verworfen, so ein Einwand. Und dann entsteht daraus ein Riesenopus. Und das ist für Wissenschaftler spannend, für uns unlesbar. Und deswegen setzen sich dann die 195 Staaten und diese 230 Leitautoren zusammen und machen daraus die Summary for the Policymakers. Die hat, ich habe das Ding hier vorliegen, irgendwie ein paar und 40 Seiten. Das kann man also durchaus lesen.
Ja, und nur um diese beiden Zahlen nochmal zu nennen, ne? Über 14.000 Studien, über 230 Menschen haben jetzt als Kernteam am Bericht mitgearbeitet. Und die Besetzung, das sind Fachleute aus der ganzen Welt, also Menschen, die Ahnung vom Thema Klima haben.
66 Staaten, glaube ich, sind da vertreten.
Klimaforscher sind drin, Meeresforscher, Statistiker, Ökonomen, auch Gesundheitsexperten. Und jetzt ist ja so, es gibt auch eine Kontrolle, also auch durch wissenschaftliche Gutachter. Und die Aufgabe, die haben wir vorhin schon definiert, ist, die Politik neutral zu informieren. Da gibt es aber immer wieder den Vorwurf der Befangenheit. Ich hatte das, glaube ich, neulich schon mal gesagt. So. Mein Orthopäde meinte, ein Klimaschutzgremium, das kann ja beim Thema Klimawandel nicht neutral sein. Also es gibt immer mal wieder den Vorwurf des politischen Aktivismus. Jetzt kann man sagen, wer ist denn der Orthopäde vom Koch? Das ist absolut richtig. Dann möchte ich das Wall Street Journal, das am Dienstag titelte, zitieren. Der IPCC-Bericht sei ein politisches Dokument. Es soll die Öffentlichkeit in Schrecken versetzen und Politiker dazu dazu bewegen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, koste es, was es wolle. So, was sagt man da? Ich meine, du beobachtest das schon deutlich länger. Wir haben gesagt, das Gremium gibt es schon seit gut 30 Jahren. Wie geht man da entgegen?
Also richtig ist, dass das keine wirtschaftswissenschaftliche Analyse ist. Da sind durchaus Wirtschaftswissenschaftler dabei, aber das ist keine wirtschaftswissenschaftliche Analyse. Und das geht ja an die Politik, damit die auch eine praktische Politik daraus macht. Die Wissenschaftler sagen nicht, ihr müsst so und so handeln. Sie sagen nur, wenn ihr so und so handelt, dann passiert Folgendes. Das liest sich übrigens, das ist auch so ein Ding, dieser Bericht liest sich wesentlich weniger spektakulär, als er in den Medien dargestellt wird. Mhm. Die Wissenschaftler sind wirklich vorsichtig bis zum Gehtnichtmehr. Die sind eigentlich immer am unteren Rande des nötigen Alarmismus, noch drunter.
Das ist übrigens auch ein Kritikpunkt von der anderen Seite, die sagen, hey, Moment, ihr seid ja immer sehr konservativ, ihr bewertet das alles sehr zurückhaltend. Ja.
Das ist auch so, weil sie dafür gegründet sind, eben nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben und zu sagen, wo es lang geht, sondern weil sie eine wichtige Stimme sind, eine ganz entscheidende wissenschaftliche Stimme, was Klimaforschung betrifft. Aber wie Politik mit den Erkenntnissen von Klimaforschung umgeht, das ist ja nun wirklich Gegenstand von Meinung. Nicht die Wissenschaft. Deswegen schwöre ich so auf das Ding, weil da gibt es keine Meinung zu, sondern dieser Bericht fasst zusammen, was Stand der Wissenschaft ist. Aber man kann politisch natürlich verschiedene Meinungen haben, wie man damit umgehen will. Mhm. Ich kann ja sagen, was lese ich denn da? Da lese ich, aha, wenn es dumm läuft und auch noch der westantarktische Eisschild schmilzt, dann haben wir in diesem Jahrhundert am Ende 2 Meter höhere Meeresspiegel. Na gut, in Südostasien ein Problem, da werden ein paar Millionen, vielleicht auch ein paar hundert Millionen ihre Häuser verlieren, aber das ist mir egal.
Ja, genau. Und da sind wir eigentlich schon direkt beim Punkt. Die Kernaussagen des Berichts, also wir können gleich mal darauf gehen übrigens, wenn du sagst, das ist immer eine Frage der Darstellung, was ist wirklich neu? Also so wie das durch die Medien ging, dachte ich mir immer, okay, das, was ihr sagt, ist ja gar nicht so neu. Komm aber gleich zu. Kernaussagen des Berichts. Für die größte Kernaussage, und das ist auch der erste Punkt in der Zusammenfassung, ist, es ist, und das ist das Zitat, eindeutig, dass der Einfluss des Menschen das Klima erwärmt. Mhm. Es heißt darin, das Ausmaß der jüngsten Veränderungen im gesamten Klimasystem und der gegenwärtige Zustand vieler Aspekte des Klimasystems sind seit vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden beispiellos. Und ich glaube, das war der zentrale Punkt in diesem Fall.
Ja, also die wissenschaftliche Klarheit, die da drin ist, die ist von Mal zu Mal gewachsen. Das ist der 6. Bericht, hast du schon gesagt. Mhm. Also ich würde mal sagen, seit Anbeginn an sind die Grundaussagen eigentlich immer in etwa gleich. Jetzt reden wir nicht über ein paar Zentimeter hier, ein paar Grad, Zehntel Grad dort, sondern die Grundaussage ist immer die gleiche. Aber als der erste Bericht rauskam, also vor 30 Jahren oder 25 Jahren, da konnte man noch sagen, okay, mittlere Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich, ja, da kann man ja dann noch irgendwelche Vorbehalte haben. Aber die Datenlage hat sich so dramatisch verbessert, dass die Wissenschaftler jetzt eben eindeutig an vielen Stellen sagen, nicht an allen, die sind sehr vorsichtig bei solchen Aussagen. Mhm. Zweitens, sie trauen sich mit dem Datenmaterial sogar eine gewisse Regionalisierung zu. Das zeigt schon, da muss mehr als nur ein Thermometer in die Luft gehalten worden sein. Also da sind einfach viel mehr Verlässlichkeit in diesem Ding drin. Mhm. Und eigentlich haben die das gar nicht nötig, dass man da so auf die Tube drückt und jedes Mal noch ein größeres Doomsday-Szenario da erstmal in den Medien Schlagzeilen entstehen lässt. Das Ding ist eigentlich immer gleich.
Mhm. Du sagst es schon, man kann jetzt nämlich ziemlich genau, es gibt auch interaktiv eine Karte, also man kann online schauen, in welcher Region der Erde wirkt sich der Klimawandel wie aus, wenn es dann am Ende plus 1 Grad, plus 2 Grad, plus 3 Grad und so weiter werden, wo sich dann auch dieses Mal alle einig waren, die Extremwetter, und da steht auch nochmal drin, der vom Menschen verursachte, das ist zu unterstreichen, Klimawandel, wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus, und seit dem letzten Sachstandsbericht 2014 gibt es stärkere Belege für beobachtete Veränderungen von Extremen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen sowie insbesondere für deren Zuordnung zum Einfluss des Menschen. Das unterstreichen sie auf jeden Fall. Also das heißt, neu ist menschengemacht und dass man eben jetzt sehr gut sehen kann, regional heruntergebrochen, wo wirkt sich eigentlich was aus? Was passiert wo?
Ja, und da sind die Hitzewellen vor allen Dingen am besten hinterlegt. Da ist die statistische Basis auch hervorragend und da kann man wirklich sagen, man kann sogar einzelne Hitzewellen, das hat es gegeben in Frankreich vor ein paar Jahren, fast sicher dem Klimawandel zuordnen, weil sonst ist das sehr schwierig, ein einzelnes Ereignis am Klimawandel festzumachen, weil natürlich hat es manches schon mal gegeben, aber zu sagen, das ist wie diese Hitzewelle in Frankreich virtually impossible gewesen, bevor es den Klimawandel gab, das bedeutet dann im Umkehrschluss, das ist eine direkte Folge des Klimawandels, das ist dann spannend. Das gelingt bei Starkregenereignissen nicht im gleichen verlässlichen Maß, statistisch gesagt, liegt aber nicht daran, dass es da Widerspruch sozusagen gäbe, sondern es fehlt einfach an Daten. Es gibt nicht so viele solche Ereignisse und keine gute Vergleichbarkeit, sodass man das nicht wirklich statistisch sauber behaupten kann.
So, wenn wir mal ganz kurz auf die Regionalisierung schauen, dann stellt man fest, in Europa, da steigt die Temperatur stärker an als im globalen Schnitt.
Sogar Deutschland 1,6 Grad, ja.
Genau. Der Mittelmeerraum wird als Hotspot des Klimawandels bezeichnet. Und wenn man das mal genau liest, ist es eigentlich schon erschreckend dann, wenn man liest, dass in einigen Regionen des Mittelmeerraums die landwirtschaftlichen Erträge sehr stark zurückgehen könnten oder dass bis zu 93 Millionen Menschen bis 2050 dort zusätzlich von Hitzewellen betroffen sein könnten. Also es wird auf jeden Fall konkreter, es wird greifbarer, was da auf uns zukommt. Und wenn du liest 2050, ist das halt nicht mehr so weit entfernt.
Das ist genau der Punkt und das unterscheidet diesen Bericht auch für mich von den vorhergehenden. Er ist nicht dramatischer. Er ist nicht mal, was behauptet worden ist, der Gestalt, dass er sagt, wir haben nur noch bis 2030, nicht wie bisher gedacht bis 2040, um was zu regeln. Ich halte das für eine Missinterpretation der Daten. Es ist was ganz anderes. Seit dem vergangenen Bericht sind 7 Jahre vergangen. Und in dieser Zeit hat sich die Situation bei den Treibhausgasen verschlechtert und nicht verbessert. Und dadurch ist das Zeitfenster geringer geworden. Nicht dadurch, dass die neu gerechnet hätten oder sowas. Ein schlichter Zeitfaktor gewesen. Und die Szenarien, das sind immer viele, da könnten wir jetzt auch lange drüber reden, da waren schon immer eben unterschiedliche Ablaufzeiten für das noch verbleibende Kohlenstoffbudget drin. Und die haben sich gar nicht wesentlich verändert. Aber die Zeit verfließt und wir tun zu wenig und deswegen wird's Fenster enger. Das ist doch einigermaßen logisch. Nicht das Verschulden der Wissenschaftler, sondern der Politiker.
Und das ist nämlich genauso. Man liest überall, die Überschrift war immer, egal wo, 1,5 Grad plus schon 2030. Blättert man mal zum Beispiel in den Sonderbericht von 2018, steht da schon drin, plus 1,5 Grad erreichen wir zwischen 2030 und 2052. Gut, okay, jetzt ist die Festlegung auf 2030, aber einfach, wie du schon sagst, weil ja jahrelang nichts passiert ist. Es ist ja nicht krasser geworden, es ist nur einfach in eine konkretere Zahl gerückt, leider nach vorne.
Ja, und wenn man die Szenarien jetzt mit dem Vorläuferbericht dieses großen Berichts vergleicht, ist gar nichts anders sozusagen. Das sind jetzt auch Spielereien immer. Dieses ganze Budget, das ist ja davon abhängig, was auf der Welt passiert. Also die Wissenschaftler sagen ja nicht, es wird so und so sein. Das wird ja immer verkürzt wiedergegeben, sondern sie sagen, diesmal aufgrund von 5 unterschiedlichen Vorgehensweisen der Menschheit sozusagen, wie es sich entwickeln könnte. Das ist ein Szenario dabei, das quasi drastischen Klimaschutz sofort vorsieht.
Ja.
Das ist das optimistische Szenario. Und es gibt ein ganz pessimistisches, dass sich der Treibhausgasausstoß sogar verdoppelt bis zum Ende des Jahrhunderts.
Lass uns gleich mal gucken, wo wir da hinsteuern oder was auf uns zukommt mit den Szenarien. Du darfst gleich durchreiten. Ich möchte nämlich hier mal kurz einen Knopf dran machen und sagen, okay, neu ist, menschengemacht ist unbestreitbar und wir können es jetzt sehr regional auch runterbrechen. Nicht neu ist eigentlich der Rest. Also die Vorhersagen sind seit 30 Jahren da. Würde ich jetzt mal sagen. Und es ist an sich wie immer, ein Bericht, eine Studie kommt raus, es folgt Empörung, die Schlagzeilen sind voll, jetzt muss was geschehen. Und jetzt möchte ich dir mal einen Ausschnitt aus der Tagesschau vom 17. März vorspielen. Hör mal rein.
In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzen sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich.
So allein am Umweltministerin Merkel müsste
man gemerkt haben. 1995.
1995.
Ja.
So, das ist jetzt.
Da war ich auch da.
Da warst du auch schon da. Ich war noch im Sandkasten gefühlt. Aber da frage ich mich, das sind jetzt tatsächlich 25 Jahre. Verpufft das jetzt wieder? Oder, also man wird ja quasi müde. Die Wissenschaft sagt das also seit Jahrzehnten, auch der Weltklimarat. Aber am Ende ist es ein paar Schlagzeilen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Also ich glaube, dass das nicht mehr so verpufft, wie es damals verpufft ist. Da war das wirklich so, dass das für Jahre immer wieder zur Seite geschoben wurde. Da haben ein paar Spinner sich mit beschäftigt. Der Rest, den hat das nicht so super interessiert. Da hat sich was geändert. Da hat sich im Laufe der Zeit, glaube ich, das hat jeder, der älter ist als du, irgendwie mitgekriegt, dass sich da schon was verändert hat. Jetzt in letzter Zeit nochmal wirklich mit einem Schub oder zwei Schüben. Einen Schub sehe ich tatsächlich bei Fridays for Future verwandten Organisationen. Die rennen nämlich ja durch die Landschaft und sagen, hört auf die Wissenschaft. Und das heißt doch nichts anderes als hört auf den Weltklimarat. Das ist die versammelte Klimawissenschaft.
Ja, das ist übrigens ein guter Punkt. Ich möchte nur ganz kurz mal sagen, nur zur Einordnung, wir reden hier von 25 Jahren. Fridays for Future wird jetzt in diesem Monat 3 Jahre alt. Diese Debatte kam so krass ins Rollen innerhalb von 3 Jahren.
Es ist aber nicht nur das.
Nein, klar.
Ja, es ist noch ein zweiter Effekt, nämlich, dass sich die Wirtschaft im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte umgestellt hat. Und das ist ein Prozess, der sich jetzt deutlich beschleunigt. Also wir hatten am Anfang so ein paar Sonderbereiche wie Solaranlagenhersteller, Windkrafthersteller, die schon immer so ein bisschen Welle gemacht haben für diesen Bericht. Heute ist das doch ein breiterer Teil der Wirtschaft bis hin zur Autoindustrie. Guck dir an, seit die jetzt Richtung Elektromobilität in die Puschen gekommen sind, haben die eine ganz andere Haltung zu vielen Fragen auch. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der mir auch als einziges da Hoffnung in dem Ganzen gibt, dass also der Druck von außen, Fridays for Future und Co., außerparlamentarische Opposition und der Druck aus der Wirtschaft, die jetzt langsam Blut leckt an dieser Veränderung. Das, glaube ich, macht den riesen Unterschied aus zu der Zeit, als der Ton mit Frau Umweltministerin Merkel gespielt wurde. Ja. Mann, war die damals jung.
Siehst du mal so.
Du weißt auch du, wie der Kanzler hieß?
1995, jetzt mach mich nicht schwach. Helmut Kohl war der Kanzler, ja.
Und Helmut Kohl hat damals auch unglaubliche Versprechen abgegeben. Übrigens für 2005, die Deutschland dann klammheimlich nicht erfüllt. Konnte man auch machen, ja.
Ja, so ich mag, wenn wir diskutieren, ich mag aber auch, wenn wir gleicher Meinung sind, tatsächlich habe ich mir diese beiden Punkte auch aufgeschrieben. Gesellschaft, also Fridays for Future und auch Fortschritt bei Wirtschaft und Technik. Also auch einfach, dass Solar- und Windkraft immer billiger wird. Also es ist ja einfach auch eine pragmatische Sichtweise. Und der Abschied von fossilen Energiequellen wird einfach real. Ich glaube, der war 1995 noch einfach nicht vorstellbar in der Form.
Genau.
So, jetzt hast du vorhin schon durchreiten wollen, wo steuern wir hin? Was kommt auf uns zu? Du kannst gleich mal auf die Szenarien eingehen. Ich möchte mal für mich, so habe ich es für mich mal zusammengefasst, so pragmatisch, die 1,5-Grad-Marke, die werden wir auf jeden Fall erreichen, wohl schon 2030. Und das ist ja eigentlich die Grenze bis 2100 laut Pariser Klimaabkommen. Das heißt ja eigentlich für mich, jetzt sofort müssten wir weltweit konsequent Klimaschutz betreiben und das so strikt, dass wir eigentlich in 10 Jahren keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürften, was auch nicht real ist. Weil ich finde, es ist ja schon ambitioniert zu sagen, 2050 ist die Welt klimaneutral und laut IPCC müssen wir dann, wenn wir es geschafft haben, weltweit klimaneutral zu sein bis 2050, für das 1,5-Grad-Ziel CO2 aus der Atmosphäre saugen. Wir wollten schon immer mal eine Folge zu Carbon Capture and Storage machen, wie wir auch zum Beispiel das machen könnten. Müssen wir auf jeden Fall noch nachreichen. Aber das heißt, wir müssen schon mit Technologie dagegen steuern. Ja. Das ist jetzt schon klar. Wie optimistisch siehst du das und welches Szenario siehst du kommen?
Also das ist das optimistischste Szenario. Du sagst es schon zu Recht. Das kann man auch übersetzen. Im Grunde ist es nicht mehr möglich, 1,5 Grad einzuhalten. Ich glaube, das wissen die auch alle, aber sie wollen natürlich auch eine optimistische Form einfach haben. Das ist so das Prinzip Hoffnung, irgendwie schaffen wir es dann im Nachhinein, alles wieder gut zu machen. Also 1,5 Grad würde ich als gerissen bezeichnen. Bei 2 Grad wird das schon ambitioniert genug und auch da braucht man möglicherweise solche Verfahren. Lass uns über dieses Rausholen in der Tat meiner eigenen Folge sprechen. Der IPCC sagt auch, ja, Vorsicht, hat alles auch Nachteile, muss man aber wahrscheinlich machen, weil sonst schaffen wir es gar nicht. Ich würde einen Satz noch dazu sagen, ja, wir müssen uns auch damit beschäftigen, so unangenehm dieses Thema ist, und auch das hat viele, viele Nebenwirkungen, aber wir werden auch das, wie alles andere im Kampf gegen die Klimakrise, am Ende brauchen. Mhm. Wurscht, wenn ein von 5 Szenarien das Optimistischste es schon nicht schafft, sollten wir das Pessimistische kurz angucken. Verdopplung der Klimagase, des Klimagasgehalts in der Atmosphäre gegenüber vorindustrieller Zeit, Ende des Jahrhunderts. Dann sind wir bei 1 Meter mindestens höheren Meeresspiegel und könnten über 5 Grad Temperaturerhöhung erreicht haben. Das ist jetzt wirklich das Ende, 5,6 Grad, glaube ich, schreiben die. Da muss man immer dazu sagen, das ist dann das obere Ende der oberen Bandbreite. Aber wir landen dann wirklich in Bereichen, von denen man sagen kann, die machen den Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit auf dieser Welt aus, so ungefähr 5 Grad.
Aber hältst du denn überhaupt 2 Grad dann noch für realistisch? Weil du jetzt gleich so ans andere Ende gestolpert bist. Also ich rechne gerade mit 2 Grad. Und auch da muss man ja auch sagen, da sind dann Hitzeereignisse schon deutlich wahrscheinlicher als heute. Ich habe auch gelesen, in Europa zum Beispiel Überschwemmungen steigen an, mit Ausnahme des Mittelmeerraums, durch Starkregen.
Aber 70% in Mittel- und Westeuropa. Genau. Bei 30% höheren Niederschlagsraten auch noch pro Starkregenereignis.
Richtig. Aber erst übrigens ab über 1,5 Grad. Das heißt, dieses Ziel ist ja einfach nochmal, diese Bedeutung ist so wichtig von diesem 1,5 Grad Ziel. Wir haben uns aber eigentlich schon beide, also ich habe mich davon auch schon verabschiedet. Jetzt ist irgendwie 2 Grad das nächste. Aber ist das dann realistisch? Das frage ich jetzt dich, der das lange beobachtet. Also
das kann ich dir nicht sagen. Das hängt jetzt stark von der Entwicklung der nächsten Jahre ab und eben auch von dieser Fantasie, die sich da wirtschaftlich dran entzündet, glaube ich. Also wenn man die Studien anguckt, die es gibt zu dem, was politisch auf dem Tisch liegt, dann haben wir schon mal darüber geredet, liegen wir momentan irgendwas bei 2,73 Grad, die man mit Hilfe des Paris-Abkommens und der derzeitigen Zusagen dort erreichen könnte. Das ist deutlich mehr als 2 Grad.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens, die Bedeutung von jedem Zehntel Grad, das ist halt Wahnsinn. Ne? Also wenn wir mal übrigens auf die Arktis schauen, bei 1,5 Grad plus im globalen Schnitt, wird sie sich um 5 bis 6 Grad erwärmen. Ja. Bei 2 Grad, also ein halbes Grad mehr, sind wir schon bei 8 Grad Celsius. Das potenziert sich. Warum übrigens die Arktis sehr wichtig ist, besprechen wir in einer der nächsten Folgen, die kommen. Über die Arktis reden wir auf jeden Fall gesondert. Ich glaube, die übernächste Folge planen wir damit. Das heißt, also das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig.
Exakt. Und weil das so wichtig ist mit den 0,x Grad, ist da noch ein Thema übrigens drin, was sehr unterbelichtet ist, was mir am Herzen liegt. Wenn man die Klimagase mal anguckt, jenseits von CO2. CO2 ist das Wichtigste, müssen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt kommt Methan. Also Abschied von den fossilen Energien und CO2, das dürfte so 2/3 der Miete bis 3/4 sogar sein. Methan ist aber das Nächste, was dahinter kommt. Und Methan hat einen unschlagbaren Vorteil. Und darauf weist der IPCC auch dezidiert hin. Methan ist ein kurzfristig extrem starkes Klimagas. Wenn man den entsprechenden Zeitabschnitt wählt, ist es dann etwa 80 mal, 85 mal so stark wirksam wie CO2 bei gleicher Menge. Und das ist eine enorme Stellschraube, an der man drehen kann, vor allen Dingen, weil es einfach ist. Wir reden mal über Methan, glaube ich, eine eigene Folge. Methan ist ein sehr interessantes Thema, weil da kommen wir dann vom Fleisch über den Reisanbau bis zu der Erdgasgewinnung und den Pipelines. Und die Pipelines sind eine, und Deponien, Mülldeponien. Also da ist ganz viel drin. Methan ist eine ganz wichtige Stellschraube, weil man zum Beispiel die vielen Lecks in den Pipelines, das ist wirklich unglaublich, was da passiert, easy schließen könnte. Jetzt komme ich zu dem Punkt, das, was man bei Methan tun könnte, ohne dass es was kostet oder viel kostet, bringt 0,3 Grad, steht in diesem Bericht. Und wenn wir um jedes Zehntel fighten, dann sind 0,3 verdammt viel.
Absolut. Und wenn wir jetzt schon quasi das Horrorszenario an die Wand gemalt haben und du sagst, das ist sehr einfach zu erreichen, dann sage ich, machen. Denn es gibt natürlich die Empörung der Politiker. Also ich habe mehrere Stimmen gelesen, auch an Boris Johnson, der sagt, um Gottes Willen, jetzt müssen wir es anpacken. Es gibt aber genauso gut Meinungen, wenn wir nach Australien schauen, da sagt die Regierung, naja, also wir legen uns jetzt nicht fest auf 2050 und Klimaneutralität. Wir versuchen das so bald wie möglich. Genau. Das ist eine schöne Aussage. China will weiterhin 2060 klimaneutral sein. Passt da auch erstmal nichts an. Also Das stimmt dann erstmal pessimistisch, darum ausnutzen, was geht. Das geht eigentlich jetzt schon in Richtung Fazit. Ja, du möchtest was sagen dazu?
Ja, ich glaube, also man muss jetzt gucken, was daraus wird. Bislang hat der Weltklimarat mit seinen Berichten jetzt nichts so vehement bewegt, dass die Welt gerettet worden wäre. Mhm. Wir haben schon gesagt, das Umfeld ist jetzt günstiger geworden durch diese beiden Hauptfaktoren. Fridays for Future, sage ich als Kürzel, und Wirtschaft. Mhm. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wie die Staaten auf diesen Bericht reagieren. Denn der wird die Diskussionsgrundlage sein für alles, was bei der nächsten Klimakonferenz in Glasgow im November besprochen wird. Die Staaten sind ja verpflichtet, neue Vorschläge zum Klimaschutz bis 2030 zu machen. Und die werden nicht mehr gemessen an dem alten Bericht, dem vorhergehenden Weltklimabericht, sondern die werden jetzt gemessen an diesem neuen Bericht. Da wird man also ganz genau hingucken, was gelingt uns nicht und was brauchen wir und welchen Beitrag muss ein einzelner Staat rein rechnerisch dafür leisten. Und wenn er den nicht zu leisten bereit ist, wird er sich rechtfertigen müssen. Das ist die Wirkung, die dieser Bericht jetzt hat.
So, und dann fasse ich das doch einfach mit dem Schluss zusammen. Aber der Schluss war auch schon im Endeffekt die Nachrichtenmeldung vom 17. März 1995. Es ist nicht 5 vor 12, eigentlich ist es 12. Wir können jetzt noch was tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Es ist nicht ganz zu spät, aber ich sage das Gleiche wie damals. Jetzt müssen wir es anpacken. So, und jetzt noch die Wetteraussichten mit Werner Eckert.
So gesehen könntest du ohne weiteres die neue Karin Mioska werden.
Alles klar, Bewerbung geht raus. Werner, ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
Jo.